Hallo, da sind wir wieder,
die
zwei.
Einen wunderschönen Mittwochmittag.
Fantastischen zwei.
Ja. Fantastischsten zwei.
Fantastischen. Du bist schon ja voll, oder?
Klar, Mittwochsmittags immer.
Ja, das ist mir auch so gegangen. Ja, herzlich
Bergfest.
Willkommen zu dem Teil von Kühe, Schweine, Iserlohn, in dem wir oft über Eishockey reden. Aber wir ihn ja nicht aufzeichnen. Das heißt, ihr kriegt ihn ja nie zu hören. Das ist immer nur das schöne Gespräch zwischen Felix und mir. Worüber möchtest du heute reden?
Über ein Spiel am Donnerstagabend, was du gemacht hast, was ich mir natürlich angeguckt habe. Obwohl ich persönlich erstmal an deiner Leistung selbstverständlich überhaupt nichts auszusetzen habe. Ergebnis hätte man sich vielleicht ein bisschen anders gewünscht, aber sei es drum.
Hast du das mit der Leistung exklusiv oder warum schleimst du so?
So, pass mal auf. Und dann ist, ich glaube, Re-Entry, letztes Drittel, hörst du dann auf einmal so im Hintergrund über die Außenmikrofone. Ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber im Fernsehen haben mehrere Leute uns im Büro köstlich drüber amüsiert. Hörst du dann auf einmal, wie einer da vorbeigeht, ey Mirko, scheiß Iserlohn. Ganz großes Tennis. Also es ist, wir sind überall. Wir können auch donnerstagsabends bei der DEG ist immer ein bisschen Iserlohn dabei.
Tja, also ich habe es tatsächlich nicht mitgekriegt. Es ist interessant, dass du sagst.
Angeblich ist es nach dem Spiel sogar nochmal passiert.
Mhm.
Das habe ich allerdings nicht mehr gehört. Das war, weiß ich nicht. Aber also einmal können sich ja noch alles nur angucken. Also ich glaube, wie gesagt, bevor es nach der zweiten, dritten Pause wieder losging, da war ein Zuschauer, der offensichtlich der Meinung war, konstruktive Kritik vorzubringen gegenüber den netten Iserlohner Nachbarn.
Du, kann man ja mal tun. Wenn man drei Punkte holt, kann man auch mal konstruktive Kritik äußern, oder?
Ja, das stimmt. Sei ihnen gegönnt.
Ja. Sie haben ja noch was geholt dann am Wochenende. Auch das war hilfreich.
Für Düsseldorf,
ja.
Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt es ist noch nicht mal November, also wenn wir jetzt anfangen auf die Tabelle zu gucken, bringt relativ wenig. Wir haben letzte Woche auch schon über The Trend is Your Friend gesprochen. Da muss man sagen, fand ich schon, dass Sonntag nicht nur aufgrund des Ergebnisses, auch aufgrund der Leistung ein Rückschritt zu erkennen war, wo man sagt, okay, dafür war es Freitag wirklich gegen Mannheim einen von beiden Seiten absolutes Topspiel, fand ich. Was auch im Ergebnis im Endeffekt in Ordnung geht. Willst du natürlich trotzdem gewinnen und ja, letztlich ist auch die Frage, die man dann ja vielleicht gleich auch nochmal im Detail beleuchten kann. Wann holen wir denn mal wieder drei Punkte?
Das allerdings ist eine Diskussion, die könnte man mal irgendwie führen, ja. Habe ich aber auch noch nicht so viele Antworten drauf geholt. Also die Wahrheit in der Liga ist ja, wenn du in jedem Spiel punkten würdest, wäre es auch okay.
Ja.
Ja, also du musst gar nicht so oft drei mitnehmen, aber wenn du kontinuierlich ein und zwei mitnimmst aus zwei Spielen am Wochenende, ist die Welt total in Ordnung. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Das ist uns ja bis zum Mannheim-Spiel auch gelungen und in Straubing dann eben leider Gottes, ich will nicht sagen gar nicht, aber über weite Strecken schon.
Wer hat eigentlich einen neuen Verteidiger immer wieder gefordert, Hammer? Ey. Ich habe hinterher nur auf die Plus-Minus-Bilanz geguckt und dachte mir, da kann doch gar nicht wahr sein.
Ja, irgendwie,
aber die arme Sau.
Aber dann umgekehrt, das sind dann Statistiken, die tauchen auch nicht auf, aber ich habe das auch gesehen und gefühlt stand er ja dann auch bei jedem Gegentor irgendwie mit auf dem Eis, auch wenn er nichts dafür konnte. Das ist dann irgendwie manchmal so die Krux, aber ich glaube 95% Passquote, irgendwie so, 10 von 12. 4 von 4 Pässen unter Druck, das sind so dann diese Advanced Statistics, wo du sagst, Eishockey spielen kann der Junge nach wie vor und er hat auch nichts verlernt. Und ein Pass hat er da hinten raus auch gespielt auf, ich glaube, Tyler Bolland war es, wo dann fast noch ein Breakaway draus geworden wäre. Also ich bin optimistisch, dass die Verpflichtung von Brandon Gormley kein Griff ins Klo war, auch wenn du natürlich jetzt wieder unken möchtest.
Hatte kurz überlegt, ob ich diesen Podcast beginne mit Gormley raus, aber habe ich dann doch gelassen.
Ja,
war jetzt, die klügere Variante.
Genau, das wird jetzt rausgeschnitten und ihm vorgehalten und dann gibt
es ja.
Interview.
Das wird auch so sein. Also das heißt, wenn ich einen in die Fresse kriege, weißt du warum?
Das braucht der nicht. Nein, der ignoriert dich dann einfach.
Ja, das würde ich auch tun an der Stelle. Nein, aber du hast vollkommen richtig in der Beschreibung. Es war kein schlechtes Spiel, obwohl da -3 steht, was er gemacht hat. Es ist halt die tragische Geschichte eigentlich, ne? Wie immer. die keinen Wert hat, aber trotzdem erzählt werden sollte. Straubing gewinnt 2 vorher, scheint in Tritt zu kommen. Du kommst da hin und liegst nach wie vielen Minuten 0-2 hinten?
Naja, nach 20, weil das 2-0 fällt dann aber 9 Sekunden vor,
genau,
vor
so
der Pause.
Genau, so war's, ne? Ja.
Ja, aber das sind auch Sachen.
Und in Straubing kannst du nicht 0-2 hinten liegen. Da gewinnst du das nicht mehr. Ja, also wenn die einigermaßen vernünftig tickern, gewinnst du das in Straubing nicht mehr. Dann kriegst du noch ein Comeback.
Genau, wollte ich sagen. Also da fehlte jetzt nicht viel, was nicht zwangsläufig immer nur an unserer Leistung lag, muss man auch sagen. Also ich fand sie auch nach wie vor, hast du gesehen, dass du da gegen eine Mannschaft gespielt hast, die auch noch nicht da ist, wo sie
aber
mal hin möchte.
Besser als zu Beginn der Saison.
Phasenweise Aufwärtstrend gezeigt hat, aber phasenweise war es natürlich auch so, dass man schon gesehen hat, okay, die schmeißen die Scheiben vors Tor, die sorgen für Traffic und da hatten wir unsere Probleme mit, weil die Aggressivität nicht so da war, wie sie in den Spielen davor da war, wo du solche Dinger dann vielleicht gar nicht erst zulässt.
Ja, und der Weg war ja oft einfach. Wie du sagst, die schmeißen sie einfach vors Tor, wollen den Abfälscher und irgendwer steht dann so frei und haut die über die Linie.
Wenn du hörst, weiß ich nicht, in Straubing Marcel Brandt nach 1,5 Minuten hat ein Tor geschossen, dann denkst du, der hat da einen den Knick genagelt. Ja, die Scheibe, ich weiß nicht, wie oft man die Wiederholung sich angucken konnte, du hast nicht gesehen, wie die reingegangen ist, aber eine Fackel war es jetzt nicht. Aber da sind dann halt 27 Verteidigerbeine und Körper davor. Gibt es jetzt sicherlich dann auch Leute, die wieder sagen, ja, Torhüter, aber das ist, glaube ich, also für Andi war das mit das undankbarste Spiel, was du haben konntest, fand ich.
Das ist ja auch wie immer diese Diskussion darum, also was erwarte ich denn von ihm grundsätzlich? Erwarte ich 96-97% oder ist mir noch klar, dass das mal eine Ausnahme ist? Ne? Also vielleicht eine regelmäßigere als bei anderen, aber du hast halt auch so ein Sonntagnachmittagsspiel, wo du 0-2 nach dem ersten zurückliegst, du dich fragst, was habe ich da irgendwas dran gekonnt an den beiden Dingern? Du kommst dann nach Videostudium dazu, wahrscheinlich nicht.
Der zweite sieht extrem kacke aus, glaube ich. Also das weiß ich nicht, das müssen Leute beantworten, die wirklich selber mal im Tor standen. Glaube ich aber, dass du da dann in dem Moment auch nichts machst, weil der eben leicht abgefälscht ist. Klingt jetzt nach einer Ausrede, weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich habe das ja mitgekriegt, dass ihn dann schon Leute da in die Verlosung genommen haben, wo ich mir denke, gut, also ein krasser Torwartfehler war das jetzt nicht.
Na gut, wobei wir natürlich darüber reden müssen, dass irgendwann eine Form der Überspieltheit eine Rolle spielen könnte bei einem normalen Torhüter. Jetzt reden wir wieder über Andi Jänicke, da sieht das noch ein bisschen anders aus. Aber irgendwann ist halt auch mal der Lolli weg, ne?
Ja, das ist so. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch mal sagst, gut, jetzt soll Hendrik schon noch mal sicherlich genau das, ein bisschen Entlastung auf jeden Fall bringen. Das ist auch ein guter Torhüter. Es gab allerdings jetzt nach den letzten Leistungen wenig Grund, da zu wechseln, muss man ja auch sagen. Das ist dann leider Gottes das Problem auf der Position, dass immer nur einer spielen kann. Mhm. Beziehungsweise, wenn du da wechseln musst, ist vorher einiges falsch gelaufen im Spiel. Das ist dann auch Fakt. Das willst du dann auch nicht, ne?
Das ist mal so. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, Straubing, ja, ist am Ende ein bisschen zu hoch ausgefallen, muss man ehrlicherweise sagen. 6-2 ist vielleicht ein bisschen, hätte man auch noch mal gucken können, aber letztendlich sowas passiert. In Straubing haben auch andere schon mal verloren, die Roosters übrigens auch.
Ach, ich sehe schon wieder, da sitzen jetzt wieder ein paar Leute vor den Empfangsgeräten von drin, jetzt reden sie wieder alles schön.
Also wie gesagt, ich...
Da kamst du.
Wenn du gegen Mannheim in jedem Spiel dieser Saison einen Punkt holst, sind das 4 gewonnene Punkte gegen ein Top-Team, die werden am Ende in den Playoffs eine Rolle spielen. Wie weit, weiß ich nicht. Guckst du mal. In Straubing war es oft genug schwer. Mein Problem ist halt, dass in dem Spiel das Ergebnis am Ende zu hoch ausgefallen ist. Da hätte man ein bisschen mehr machen können, hinten raus. Das hätte man noch ein bisschen gucken können. Und wenn ich mir die Mannschaft angucke, und das sehe ich öfter in Situationen, wo der Gegner in enormem Maße rotiert in der Offensive. Also Straubing rein und dieses Wechselspiel zwischen den Positionen. Da sehe ich ganz ehrlich immer wieder Schwierigkeiten, mit den gegnerischen Mannschaften mitzukommen.
Was, glaube ich, auch an der Grundformation liegt, die ja relativ kompakt ist. Dementsprechend hast du weitere Wege, um dann den Zugriff zu finden. Es ist ja auch, so würde ich das jetzt als Laie für Laien, von Laien für Laien quasi erklären, es ist ja auch schon auch mal gesagt worden, wir haben kein Problem damit, viele Schüsse zu nehmen. Nur das Problem war, wenn du gegen eine Mannschaft spielst wie Straubing, die das auch als bewusstes Mittel einsetzt, weil sie weiß, wir haben gute Schützen, wir haben gute Jungs. Also ich meine, das Tor, wir haben ja auch an dem Wochenende zwei, muss ich sagen, schon fast surreale Abfälscher gekriegt, wo man dann auch sagt, das ist halt auch einfach Qualität dann. Aber dann darfst du die Leute halt nicht vors Tor lassen. Das ist das andere Problem. Ne? Also Schüsse fressen, ja, gar kein Problem. Und das ist dann auch das, was man von Andi beziehungsweise wer auch immer da im Tor steht, erwarten darf, dass er die Dinger dann hält. Und so kommen diese hohen Quoten dann ja auch zustande. Was dann aber nicht passieren darf, ist, dass da so Traffic ist, dass der eben dauerhaft nicht sieht oder dass abgefälscht wird, Rebounds zugelassen werden und so weiter und so fort.
Du musst härter ausboxen.
Da musst du aufräumen. Und da sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen in den Situationen. Das ist, glaube ich, das, was wir uns da vorwerfen
müssen. Ja, und auch Zuordnung. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Durch diese ständige Bewegung, die sie ja tatsächlich hinkriegen. Gut, auch wenn der Brand natürlich meistens oben bleibt, aber der geht auch mal runter und so weiter und so weiter. Und irgendwann schmuggelte sich dann mal wieder einer vom Tor, dann kam der Schuss in den Traffic und dann hat der auch noch die Übersicht. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die du aber auch siehst, wenn du über die gesamte Saison so ein bisschen schaust.
Also bei uns jetzt, meinst du?
Definitiv.
Ich glaube, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Pille, die du aufgrund der kompakteren Grundformation schlucken muss und auf der Basis dann auch gucken muss, dass du jetzt wieder so ein bisschen in aggressiver justierst. Und so findest du dann irgendwann den Groove, weil du hast, es ist ja dann auch die Frage jetzt, keine Ahnung, einen Colton Jobki, der boxt sicherlich lieber aus, als dass er jemanden aggressiv unskatet, ja. Dementsprechend musst du auch ein bisschen gucken, wie sieht mein verpöntes Wort aus dem Fußballspielermaterial aus? Mhm. Wie ist mein Kader zusammengebaut? Wir haben gesagt, wir sind größer geworden, sind präsenter geworden. Das heißt, du gehst natürlich auch ein bisschen mehr auf diese Präsenz im Slot, während du, wenn du kleinere, also so ganz viele Ryan O'Connors zum Beispiel da rumlaufen hast oder in unserem Fall ganz viele kleine Zach Osburns, die würden das natürlich alles ein bisschen aggressiver spielen und mehr, du sagst ja immer so gerne Schlittschuh laufen, das ist A und O. Am Ende des Tages liegt die Wahrheit, glaube ich, irgendwo in der Mitte und es ist dann immer auch ein bisschen eine Frage der Spielphilosophie und unsere ist da sicherlich eine etwas kompaktere Defensive.
Brauchst du ja auch letztendlich, weil du weißt, du kriegst relativ viele Schüsse, musst du das so organisieren.
Ja, ist so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip, ne? Was war zuerst da? Die kompakte Defensive, die vielen Schüsse. Und willst du diesen Kreislauf durchbrechen?
Ich bin halt gespannt, wie sie diese Trainingswoche mit dafür genutzt haben, auch das so ein bisschen aufzuarbeiten, ehrlicherweise. Und was mich auch interessieren wird, wer gegen Schwenningen auf der Tribüne sitzen wird. Ja. Hast du schon was gehört?
Nee. Ich tue mir aber selber den Gefallen und frage da gar nicht erst nach.
Also was mir so ein bisschen auf den Keks geht, ehrlicherweise, ist so die Kommunikation im Moment im Hinblick auf die Entscheidung, wer auf die Tribüne geht, damit man, also man hat überhaupt noch keine generelle Information dazu gegeben, weil ich meine, man kann es ja immer so machen, solange man keinen verletzten Import hat, dass man sagt, die rotieren. Ist es jetzt Leistung von Jake Wirtan, die kritisiert worden ist mit ihm, ich nehme ihn aus dem Team raus, oder ist das der Beginn einer Rotation, die ja auch ein gangbarer Weg wäre bei der ganzen Geschichte?
Also der Frage muss und wird sich Duck spätestens morgen vor dem Spiel stellen und dann bin ich gespannt, wie er so antwortet.
Wenn er uns denn sagt, wer dann auf die Tribünen geht für Freitag.
Muss er ja noch nicht mal sagen, aber die grundsätzliche Frage stellen ist sicherlich legitim, was du gerade sagtest, und sie dann auch beantworten zu lassen. Meiner Kenntnis nach war Jake tatsächlich healthy scratch. Also
gehe ich auch von aus. Ja. Und ich meine, das hast du jetzt auch, als wir uns getroffen haben, haben wir auch schon ein bisschen gequatscht, hast ja auch gesagt, dass du ihn eigentlich im Moment in der Situation findest, dass er sich gesteigert hat. Also er ist immer noch nicht, glaube ich, der Jake Wirtanen, der er sein kann, aber er kommt so ein bisschen besser aufs Fahrrad gerade. Also Powerplay ist es in Ordnung. Er hat sein erstes Türchen jetzt auch mal geschossen und so weiter und so weiter. Ich hoffe nicht, dass so eine Generalität da einzieht. Das würde ich mir einfach wünschen. Und weil da gibt es auch mal andere, die du dann nach so einem Spiel wie gegen Straubing sitzen lassen könntest, um sowas zu tun. Aber Management von Importspielern ist, glaube ich, eher hilfreich, wenn du sie regelmäßig, also wenn du eine Regel hast, die zumindest der Mannschaft bekannt ist, ob sie in der Öffentlichkeit bekannt sein sollte, weiß ich nicht. Ich fände es aber gut, wenn wir das auch wüssten.
Ja, natürlich findest du das gut.
Ja, nein, aber das ist doch, da bin ich doch Fan. Verstehst du? Da bin ich doch Fan. In der gleichen Situation zumindest.
Absolut. Ich würde das auch jederzeit unterschreiben. Ich finde das auch, auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch sagen, manchmal ist es schon ein Unterschied, okay, nehme ich jetzt, spielen 3 Verteidiger 6 Stürmer, spielen 7 Stürmer 2 Verteidiger und so weiter und so fort.
Das ist ja das Schöne. Das ist
auch immer die Frage.
Das haben wir ja gegen Mannheim gesehen. Also genau. Der Clou, das muss man ja auch nochmal sagen. Gigantisches Lob für die taktische Einstellung der Mannschaft. Also so offensiv und so druckvoll im ersten Drittel in eine Partie gegen die Adler Mannheim zu gehen, die zurückzahlen können auf gleichem Niveau, da brauchst du schon mal Eier für. Das ist Fakt. Und es hat ja auch funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt. Hinterher ist es ja keine Frage der Offensive gewesen, sondern es ist eine Frage der Defensive, warum du am Ende nur einen Punkt mitgenommen hast. Gut, und ein Penalty schießen. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Aber nein, ich find das sinnig. Also das heißt, wenn ich natürlich antreiben kann durch einen weiteren Stürmer, dann muss halt einer der Importverteidiger mal auf die Tribüne. Für mich ist einfach nur immer generell zu wissen, und das muss ja auch im Prinzip im Sinne der Kommunikation dieser Mannschaft sein, wer sitzt wann? Gibt es dafür eine Regel oder gibt es dafür einfach einen Modus vivendi, den man irgendwie schafft? Und wen ich dann nehme als Trainer, ja, der dann der Nächste ist, das kündige ich natürlich gar nicht vorher an, sondern ich sage nur, jeder sitzt mal, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, jemandem zu sagen, und nächstes Mal bisschen besser, ne? Reicht ja immer noch aus. Aber
du machst dir mit den Entscheidungen sowieso keine Freunde.
Kannst nein, aber, stellen, ne? aber es ist so. Immer, aber es ist trotzdem halt so, also grundsätzlich aus Sicht eines Vereins, egal wer, sorgt ein Importspieler mehr für mehr Konkurrenz. Das ist einfach mal ein positives Element, das darf man auch nicht sagen. Gut, nun sind die alle Buddies, das darfst du auch nicht vergessen. Und keine Henne hackt der anderen ein Auge aus, wenn es nicht unbedingt sein muss. Aber, faktisch ist auch, hast den Modus wie Wendy gefunden, der in die Öffentlichkeit an der Stelle, meine ich immer, gehört, weil dann kannst du auch als Fan einschätzen, wie das da funktioniert. Das weiß ja, sagt ja immer noch nichts darüber, wer dann in Schwenningen beispielsweise auf der Tribüne sitzt.
Ich bin guten Gewissens, dass Doug diese Frage zeitnah.
Also du hast ein gutes Gewissen. Oder bist du im Wissen unterwegs,
dass das so sein? Nee. Ich hab ein gutes Gefühl dahingehend, wenn du so möchtest. Also ich weiß es nicht. Wenn er mich um Rat bittet, was er natürlich täglich tut, in allen Fragen des Lebens.
So, jetzt habt ihr das gehört. Das ist der Grund, warum die Roosters immer noch Tabellenvorletzter sind. Weil der Deutsch mitmacht. Der
Mann hinter Doug Shen. Nein, würde ich ihm auch genau das sagen. Erzählt's. Ich glaube auch, hätte auch kein Problem damit zu sagen, okay, der sitzt jetzt unten, weil es einfach gerade nicht gut genug ist, nicht reicht.
Finde ich auch legitim, also das muss also, man auch sagen können.
Das ist ja, das hat dann ja auch, aber zu sagen, okay, ein Corny hat, glaube ich, das Tor, wie ein Straubing wurde jetzt Trucki gegeben, immer noch kein Saisontor geschossen, Jake, glaube ich, 3 Punkte bisher gemacht, auch viele Situationen einfach ein bisschen unglücklich agiert. Das kann man ja mal sagen, das sind ja keine Geheimnisse und du stellst die Jungs da jetzt auch nicht, wenn du dann jetzt sagst, Alter, die faule, also ist ganz bestimmt nicht auf irgendeinen bezogen, ja, aber wenn du mal jetzt mal sich da hinstellst und sagst, Alter, Spieler XYZ, das ist eine faule Sau, der macht nichts so, dann stellst du den in der Öffentlichkeit an die Wand, das geht nicht. Aber zu sagen, okay, das ist jetzt die Situation, so gehen wir damit um, ist ja vollkommen legitim und ich glaube, dass es den Spielern halt auch ein Stück weit hilft, weil du dann ja auch immer, es ist ja nicht egal, man beschäftigt sich ja mit der Situation.
Was ist denn eigentlich mit Urlaub?
Was hast du vor?
Nein, ich nichts, aber von wegen Mannschaft hier.
Die sind nächste Woche weg, ja.
Also die haben nicht frei?
Gesammelt. Ja, die haben frei. Bis, boah, ich glaube Freitag.
Also 5 Tage.
Ich meine ja, irgendwie so.
Ja. Brauchen sie auch.
Ja, ich glaube schon, dass jetzt waren ja,
musst
schon
du mal, musst du mal
relativ, haben jetzt. Relativ intensive Wochen jetzt direkt zum Anfang. Aber ist eben so. Und ja, jetzt kommen die Spiele, wir haben ja auch über das Auftaktprogramm gesprochen, jetzt kommen die Spiele, wo du sagst, gut, da musst du dann mal liefern. Ich glaube, wir hatten jetzt von den, ich nenne sie jetzt mal direkten Konkurrenten, noch keinen zu Hause. Das waren ja auch die Spiele, wo wir uns in der Vergangenheit vielleicht immer noch ein bisschen mehr Druck gemacht haben.
Ganz überraschend fahren wir schon wieder.
Nach Schwenningen und spielen dann zu Hause gegen Köln. Ja, das hatten wir jetzt letztens erst, ne? Vor 2 Wochen dann.
Also eine ja. verquere
also ich,
Planung.
Ich glaube schon, dass du musst den, wie sagt man mal so schön, den Prozess, ich kann das Wort irgendwie auch nicht mehr hören, aber den musst du weiterverfolgen und dann über die Pause mal gucken.
Ich wollte ja, eigentlich gar nicht auf den Prozess zu sprechen kommen, ich wollte auf den Spielplan zu sprechen kommen.
Ja, aber es kommt ja gleich heraus. Da ist jetzt Pause und das ist ja schon so ein kleiner...
Nein, klar, da hast du recht. Also da braucht man nicht drüber reden. Nein, ich finde einfach, weißt du, du spielst als Iserlohn Roosters zweimal binnen zwei Wochen, glaube ich,
in Schwenningen.
Gegen Köln. Und gegen Köln, beides zu Hause. Jetzt geht es mir eigentlich darum zu sagen, okay, Schwenningen vielleicht noch nicht so richtig daheim, auch in der Saison angekommen, kann für dich ein enormer Vorteil sein, wenn du wieder was mitnimmst. Ja, genauso musst du dann in der entscheidenden Saisonphase zweimal nach Köln. Also hast nicht das die Chance, dann das Heimspiel zu haben.
Letztes Jahr haben wir da zweimal gewonnen.
Ja, und das geht auch alles, weißt du, aber so. Also ein Spielplan hat ja, für in meiner sehr altertümlichen, ich gebe das ja zu, in meiner sehr altertümlichen Variante immer so diese Möglichkeit zu sagen, okay, man spielt aus gutem Grund verteilt über ein Jahr gegen Mannschaften, weil das sorgt nämlich dafür, dass sowohl die Mannschaft, gegen die du spielst, als auch du selbst in der wunderbaren Lage bist, da mal ein Hoch oder mal ein Tief zu haben, und das ist dann auch der Ausgleich. Aber so ist das irgendwie komisch.
Ja, das ist definitiv komisch. Es ist aber so, wir sind jetzt speziell nach dieser Novemberpause guten Drittel der Saison, ein bisschen mehr, dann glaube ich, ein Drittel, doch ungefähr, ist dann absolviert. Und dann musst du schon schauen, wo du stehst, wie die Situation jetzt auch ist. Weil nach diesen 52 Spielen stehst du dann schon auch zurecht da, wo du stehst. Und dann hast du gegen jeden viermal gespielt, zweimal zu Hause, zweimal auswärts. Diese Momentaufnahmen sind dann immer ein bisschen schwierig. Aber dann ist ja auch immer die Frage, okay, jeder ist mit irgendwelchen Situationen konfrontiert. Frankfurt spielt, glaube ich, von den ersten 5 Spielen 4 zu Hause, stehen gut da, haben danach 6-mal in Folge verloren, nachdem sie bei uns, glaube ich, noch gewonnen haben oder irgendwie sowas. Dann gewinnen sie jetzt wieder 2-0 in Mannheim, in einem extrem wichtigen Spiel für die, glaube ich, auch. Ja, das sind dann immer so die Sachen, wie gehst du mit den verschiedenen Situationen um? Und das zeigt letztlich dann auch die Qualität von so einer Mannschaft und auch einer gesamten Organisation natürlich. Und daran musst du dich am Ende messen lassen, an nicht mehr und nicht weniger.
Ja, das stimmt. Naja, also es wird auf jeden Fall ein spannendes Wochenende werden, und davon wird auch die Stimmung dann in der wunderbaren, freien Zeit geprägt.
Ich erinnere an die letzte Pause, Länderspielpause, wo die Stimmung, glaube ich, sehr beschissen war. Insofern kann es ja, eigentlich noch besser sein.
Jetzt schon Dinge entschieden waren, ne? Zu diesem Zeitpunkt, und der Herr Hommel dann ging, ne? Vor einem Jahr.
Nee, noch nicht. Also ich meine, Christian ist
Länderspielpause.
Erste Novemberwoche war das, glaube ich, ja.
Ja, genau, es war so, dass es in der Länderspielpause passiert ist. Greg Poss war schon nicht mehr dran. Ja, ich will. Also du siehst, es Duck verklärt.
Duck kam am 19.11. So, das weiß ich noch. Das ist das Datum. Bin ich mal gespannt.
Naja, also dann sind wir mal gespannt, also, auf das, was kommt.
Jetzt auch mal noch mal ein bisschen anfangen auch, ne?
Findest du, dass wir schon genug gesabbelt haben? Was machen wir denn heute eigentlich im Podcast?
Was machen wir?
Ja.
Wir lernen.
Also wir haben einen anderen Plan gehabt. Also wir haben das, was jetzt gleich für euch zu hören ist, wieder mal vorher aufgezeichnet.
Ja.
Und das Lustige ist, dass das, was ihr zu hören kriegt, eigentlich nur ein Teil dessen sein sollte, was ihr überhaupt zu hören kriegt. Und wir haben den zweiten einfach rausgeschmissen. Den machen wir nächste Woche.
Grund wollte ich sagen, das Gute ist.
Aber das erzählen wir noch nicht. Wir lassen sozusagen den Cliffhanger hängen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Riesenattraktion ist. Aber das können wir dann nächste Woche
allen
Beteiligten verabschieden.
Das werden wir
dann sehen. Na, auf jeden Fall. Ich habe gerade auch wieder was über Eishockey gelernt.
Ja, und du lernst immer was über Eishockey. Ja,
du aber auch, wenn man da mal kurz über den Tisch guckt und dann schaut, ich erkenne ja schon, inzwischen kennen wir uns lange genug, erkenne ich schon an deiner Mimik, ob du gerade denkst, Mann, erzähl mir nicht so einen Scheiß, oder ob dich das wirklich interessiert, und deshalb kann ich zur Beruhigung.
Tust du mir einen Gefallen, erzähl Karim, wie mein interessiert Scheißgesicht aussieht.
Ich mach mit der Information dann das, was ich für sinnvoll halte. Aber zu Fischis Beruhigung kann ich sagen, dass letzteres der Fall war. Insofern.
Frank Fischöder der wird gleich unser Gast dann im Podcast. Und wir dachten eigentlich, wir reden nur mal, naja, ein Viertelstündchen mit ihm über ein bisschen aktuellen Scheiß aus der deutschen Nachwuchsliga.
Wir sollten es besser wissen, ne?
Ja.
Inzwischen.
Ja, ja. Also es wurde wieder ein interessantes Gespräch, was irgendwie in die 50er reinging. Und wo ich euch dringend empfehlen kann, einfach mal dabei zu bleiben, weil nicht nur aktuell geredet wird über die sportliche Situation, sondern auch über U23-Regelungen, mein Lieblingsthema, über Entwicklung von Spielern. Also wer Bock auf Hockey hat, ist in den nächsten dann 52 Minuten wirklich bestens aufgehoben
und
in
was,
diesem Podcast.
Was das alles mit der TSG Hoffenheim zu tun hat, ne?
Da, sehr feine, ganz feine Klinge, Herr Kollege Dötsch.
Gut, so, und wen das jetzt noch nicht neugierig gemacht hat, dem kann ich auch nicht helfen. Wir fangen jetzt mal an.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seiler See mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn. Den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ich merke schon, das
ist so geil.
Das wird hier,
versucht nicht zu lachen.
Das wird hier eine launige Runde mit euch beiden.
Er versucht nicht zu lachen.
Richtig Spaß an der Gitarre gehabt.
Ja, ich glaube, Frank hat das Schlagzeug gespielt und du den Wasserhahn. Kalt und warm. Hast du gut gemacht, Felix.
Ja.
Sag mal, Fiji, hast du auch Ahnung vom Erwachsenenhockey?
Nicht so viel.
Das ist jetzt gestrunken.
Nachweislich. Ne?
Nachweislich.
Boah. Also ich war ja schon mal kurzfristig.
Also der Herr Dötsch und ich, wir haben ja gerade mal wieder über die Qualität unserer Mannschaft und über das letzte Wochenende und so philosophiert. Wir kommen immer wieder an den vermaledeiten Punkt, wenn wir über die DEL-Truppe reden. Sie hat Qualität, bringt es aber zu selten aufs Eis. Kannst du mir erklären, warum?
Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann, aber ich finde, Konter sind eigentlich super ausgespielt zum Großteil. Ich glaube auch stabiler geworden hinten drin. Also ich glaube, der Weg ist ziemlich gut nach vorne eigentlich. Und ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Kurzvorschlussdinge halt auch mal einfach stehen bleiben und halt die Dreier nach Hause kommen. Also ich glaube, das ist eine Sache von Entwicklung. Die Mannschaft ist ja neu zusammengewürfelt und neu zusammengestellt worden. Gewürfelt ist das falsche Wort. Zusammengestellt worden und dementsprechend dauert das halt auch ein bisschen und man braucht halt ein bisschen Geduld. Da passieren halt Fehler, Absprachen zwischendurch und, aber mein Gott, der Trend geht klar nach oben, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass es wirklich nur eine Frage der Zeit ist, bis dann regelmäßig auch durchgehend gepunktet werden kann.
Was hat Müffler für die Aussage bezahlt?
Gar nichts. Hätte ich ihn vorher fragen sollen, oder was?
Ich hätte mal gefragt, wie viel
Kohle du Nein, aber das ist ja so. Ich meine, wie gesagt, man muss das ja auch sehen. Ich meine, der Start ist natürlich auch vom Ablauf her ziemlich hart, wenn man sieht, wer am Anfang als Gegner gekommen ist. Und es spielt
doch eine Rolle, oder? Also es reden ja immer alle, nein, es darf keine Rolle spielen, aber es spielt eine Rolle.
Es spielt immer eine Rolle, natürlich. Klar ist, wenn du halt startest und du hast Truppen, die gefestigt sind, die langfristig zusammen sind, schon gegen dich stehen und du selber bist gerade halt im Umbruch, dementsprechend ist es halt schon ein bisschen schwierig, dann kannst du natürlich was ein bisschen schade war eigentlich, war ja das Spiel auch gegen München wirklich sehr, sehr gut, auch von der Atmosphäre, von allem her. Wäre schön gewesen, wenn da was Zählbares bei rumgekommen wäre, dann kannst du die Welle reiten, dann kannst du vielleicht auch mal den ein oder anderen Schritt überspringen. Aber so ist es halt, so musst du dir halt alles erarbeiten und das dauert halt. Ich meine, Ich weiß, jeder sagt immer, deshalb bin ich wieder im Nachwuchs, man hat keine Zeit im Seniorenbereich, aber man sollte der Mannschaft halt schon die Zeit geben. Ich meine, Entwicklung geht nicht von heute auf morgen und nur weil jetzt irgendeiner mal irgendwann mal irgendwo eine gute Zeit hatte oder viel gespielt hatte oder so und so viele Punkte produziert hat, jede Saison beginnt von null und dementsprechend muss man sich finden und früher oder später, wenn man konsequent weiterarbeitet, wird man Erfolg haben.
Du hast leider auch zu viele Eishockey-Saisons gesehen. Wie lange dauert so ein Schritt? Ist Deutschland-Cup-Pause so ein, also jetzt auch wenn man sieht, wie sich die Mannschaft hier entwickelt, ist das immer so ein Zeitpunkt, ab dem man realistisch zugucken kann, ob so eine Mannschaft funktioniert dann oder ob sie nicht funktioniert? Nach, jetzt müssen wir mal eben rechnen, 2, 4, 7, 8 Wochen
ja.
In der Saison?
Ja, also wie gesagt, zweieinhalb Monate ist realistisch, würde ich sagen.
Ich glaube das auch immer.
Also das ist eine ganz normale Sache. Also wie gesagt, jetzt aus meiner geringen Erfahrung im Profibereich, meine erste Station, habe ich gesagt, in der Corona-Saison, vor Januar können wir nicht gewinnen. Und ab Januar haben wir angefangen, dann Spiele zu gewinnen. Wir sind konsequent geblieben. Wir hatten dann alle Spieler an Bord. Klar, Corona mal rausgefallen, mal nicht viele Verletzte. Und dann irgendwann kommst du dann zusammen. Besonders wenn du halt auch in dem Fall dann auch sehr spät angefangen hast. Aber die 2 Monate oder 2,5 Monate muss man einfach immer geben. Meiner Meinung nach, besonders wenn man einen Kader komplett neu zusammenstellt.
Und das Lustige ist immer, wenn wir fragen, streiten das immer ab, oder?
Ja, ich glaube, von außen betrachtet ist das immer, macht das ja auch Sinn, wenn man es dann
so erklärt. Das abzustreiten, meinst du?
Nee, jetzt, also so wie Fischi das erklärt. Ja,
wollte ich sagen.
Ich behaupte aber auf der anderen Seite auch, wenn unten in der Kabine jemand sitzt, der sagt, ja gut, in 2,5 Monaten zählt's oder wir sind ja jetzt noch in der Erfindungsphase.
Ja, aber das macht ja keiner. Darum geht's ja nicht. Man will ja eine schnellstmögliche Entwicklung haben, aber Entwicklung dauert halt einfach.
Genau.
Ich meine, wir haben Ausbildungen, die macht man 3 Jahre. So. Und wenn man halt ein neues Team zusammenstellt, egal wo man ist, muss man sich finden, man muss seine Rolle finden, Rollen werden definiert, man muss sich mit Rollen abfinden. Und wenn ich das dann irgendwann gemacht habe und ich habe meine Position gefunden und ich fühle mich wohl oft in dem Bereich, wo ich bin, dann fügen sich die Reihen zusammen, dann kommt ein gutes Gefühl und wenn ich das gute Gefühl habe, werde ich irgendwann Spiele gewinnen.
Und das erklärt Bremerhaven. Bleibe ich auch dabei. Weil es genauso ist, ist das eine überragende Mannschaft auf jeder Position? Nein. Ist es eine gute Mannschaft? Ja, gar keine Frage. Aber warum ist es so, dass sie diese 3, 4 Kleinigkeiten, die sie jedes Jahr reinkommen, rausgehen, warum es funktioniert? Warum funktioniert es mit dem Pokel, Popisch und jetzt auch mit dem Sulzer? Weil die eben genau diese Schritte seit Jahren durchhaben und jeder weiß, wo er steht.
Ja gut, ich meine, und da hat es natürlich schon auch ein bisschen geholfen. Ne? Ichi Urs ist natürlich schon ein Brett in der Liga, muss man einfach sagen. Die produzieren mal einfach seit 6 Jahren blind. Und sowas muss man halt auch mal ein bisschen Glück haben.
Du nennst sie Ichi genau. Urs? Ich nenne sie nicht den Karawanken Express. Ich versuche mich jedes Mal darum zu drehen und es nicht zu tun. Ichi Urs ist auch geil.
Das verstehe ich nicht. Muss man mir das erklären oder lohnt das nicht?
Verlitsch, Jeglitsch, Urbas.
Ach so, okay. Ja, okay. Ich dachte, das wären irgendwelche Cartoon-Figuren aus vor meiner Zeit oder.
Nein,
das war mangelnder Intellekt
jetzt. Das ist nicht schlimm.
Nein, es war.
Damit müssen wir leben.
Es war halt immer in den Meetings ein bisschen schwierig, das alles dann hintereinander auszusprechen und dann habe ich mich dann darauf.
Hast du exklusiv oder was?
Habe ich das? Nein, habe ich nicht exklusiv, aber ich hab's dann halt einfach eingeführt, weil es war halt, jeder wusste, wer gemeint war und die Jungs sind einfach brutal stark und konstant über Jahre jetzt schon.
Ja.
Höchsten Respekt vor der Leistung. Das ist Wahnsinn, ich meine. Und die Mannschaft ist halt drumherum gewachsen. Ich meine, Bremerhaven hat angefangen mit 1,5 Reihen, dann waren es irgendwann 2, dann waren es 3, jetzt sind sie bei 4 und die marschieren. System ist gleich, jeder weiß, was passiert. Grandiose
Torhüter, muss man auch dazu sagen, ja. Egal ob du den Franz Repp nimmst oder einen Gudlewskis, ja.
Ja gut, aber wie gesagt, aber der Anfang war ja auch holprig.
Definitiv.
Auch so, da waren ja auch ein paar rauf und runter und enge Geschichten dabei. Und wie gesagt, aber sie hatten die Geduld. Ich meine, Puppi selber hat es ja auch gesagt, warum er so lange da ist, ist der Grund ist der Sportdirektor. Ist halt einfach so, wenn halt alle die Nerven drumherum verlieren, dann hast du halt einfach auch keine Chance mehr. Und dann ist es halt so.
Und dann sind wir im Kern der Iserlohn Roosters Problematik, lieber Herr Dötsch. Genau das braucht es. Ruhe mal wieder, um arbeiten zu können, um so eine Mannschaft. Darüber haben wir zu lange gesprochen.
Ja, vor allem letztes Jahr um die Zeit, wo allerdings, glaube ich, auch das Thema Ruhe
dass du nach der Historie keine Ruhe mehr generierst,
ist klar. Aber ich glaube, um ein bisschen auch, weil das ist ja auch das Ding, man muss ja trotzdem auch sagen, okay, das sind jetzt Dinge, die laufen vielleicht noch nicht so gut, ja, und da muss man natürlich trotzdem auch den Finger in die Wunde legen. Das heißt, ich verstehe auch jeden, der sagt, hey, so wie die Situation jetzt gerade ist, sieht es nicht so doll aus, muss man ja auch sagen. Auch wenn die Auftritte gut sind, aber da kannst du dir am Ende des Tages ja nichts von kaufen, um mal so ein bisschen hier den Spielverderber zu geben. Was ja eigentlich nicht meine Rolle ist aus Vereinssicht, aber deshalb, also das Thema Ruhe ist immer so eine Sache. Du kannst ja auch nicht, du brauchst ja schon den einen oder anderen, der auch mal ein bisschen.
Ich habe mal irgendwann diesen Satz, hat mir, ich weiß nicht, ich glaube, Greg Poss war der Erste, der es mir gesagt hat. Der hat mal irgendwann gesagt: Mirko, wenn wir die Chancen haben, machen wir auch irgendwie die Tore. Und so blöd wie der Satz ist, so richtig ist er ja auch am Ende des Tages, oder? Und das kannst du ja auch auf die große Mannschaft, Fischi, oder auf das große Bild umsetzen. Wenn du qualitativ vernünftig spielst und du merkst, das geht, dann geht das auch irgendwann in die richtige Richtung.
Es geht viel über Selbstbewusstsein. So, und Atmosphäre und Mannschaft, wenn die Truppe sich wohlfühlt, wenn die zusammen gut klarkommt und jetzt die Spiele, da kann man ja positiv drauf aufbauen, gibt's ja, also für mich auf jeden Fall, gibt's da gar keine Frage in der Hinsicht und dementsprechend ist es halt so, ja, man kann erwarten, man kann, das ist klar, unsere Welt ist im Endeffekt im Profibereich von Wochenende zu Wochenende. Du gewinnst am Wochenende eins, holst vielleicht noch einen Punkt, bist du der Held. Nächstes Wochenende verlierst du unglücklich, wollen sie dich steinigen. Wir finden halt in unseren Bewertungen von Leistung kein Maß. Wir haben kein Maß, das ist einfach alles extrem heutzutage, damit muss man umgehen, das ist keine Frage, aber wichtig ist es ja, dass es intern klar ist und deutlich ist, weil das Außenleben kann ja keiner bestimmen. Wichtig ist halt, dass Front Office, dass die Mannschaft, dass der Trainerstab, dass die Leute sich alle klar sind, die wissen, welchen Weg sie gehen wollten, den haben sie eingeschlagen. So, und jetzt wird's halt durchgezogen. Und wenn man sich da einig ist und da halt konsequent weitermacht, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, Konsequenz in der Arbeit wird Erfolg haben. Und da werde ich auch nicht von abgehen. Und alles andere, wie gesagt, wir reden immer, ja, Erfolg kann man kaufen, aber ich meine, mein ehemaliger Arbeitgeber ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt so ist.
Du meinst diesen aus der Quadratestadt?
Ja, meine sportliche Heimat, wo ich groß geworden bin und die auch immer noch, wie gesagt, ich meine, ich habe viel Verbindung immer noch da rein. Ich meine, ich wohne ja auch noch da in Mannheim und dementsprechend, ja, aber es ist halt trotzdem so. Es muss halt alles passen, es muss alles drumherum passen. Es ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Nee, ich glaube, dass alle Spieler, die jetzt hier sind, schon spielen können und immer näher und näher an ihre optimale Leistung halt drankommen. Aber auch das, ich meine, den berühmten Hebel umlegen, den gibt's halt nicht, ne?
Hast du ihn auch noch nicht
gefunden? Nein, ne? Die ganze Welt hat ihn noch nicht gefunden. Ich meine,
ist wie der Heilige Gral übrigens.
Ja, das, wenn du ihn entdeckst. Oder Bernsteinzimmer ist auch so,
genau,
ein Ding.
Genau, ist auch so ein Ding. Sehr gute Analogie zu dem. Ist irgendwas mit meinem Mikro eigentlich?
Dein Mikro? Ich weiß nicht, du hast rumgespielt an der Technik.
Ich habe es jetzt aber wieder eingestellt, aber ich glaube, ich bin so ein bisschen am...
ja, wir sind alle ein bisschen hallig. Also wir produzieren heute den Podcast auf dem Klo. Ja. Das ist definitiv so. Das liegt daran, dass das Felix an der Technik, ne, rumgestellt
das
hat.
Das gibt's wirklich, ne, so ein Podcast vom Klo.
Echt?
Also jetzt nicht im Eishockey.
Zwei Jungs auf der Schüssel, oder was?
Ich glaube...
Das wäre auch ein geiler Name gewesen.
Ja, da
hätte nicht Kühe, Schweine, Iserlohn, sondern zwei Jungs auf der Schüssel.
Porzellanwissen.
Oh, sehr fein.
Das könnt ihr beiden dann ja machen.
Ja, man wäre näher gewesen am Shit, den man so erzählt. Ja, ja, ne? Genau. Das muss man ja auch ehrlich sagen.
Also apropos Shit, den man ja mal erzählt.
Ich hätte noch eine Frage an ihn.
Auch.
Okay, ja, mach du.
Was mir auffällt, wenn man unsere Spiele sich anschaut, da ist phasenweise, habe ich ja auch immer gesagt, viel Gutes dabei. Aggressivität, defensive Kompaktheit, gute Torhüterleistung natürlich, Umschaltspiel, Kombination. Aber Zeit in des Gegners Zone ist, finde ich, Mangelware bei uns bisher. Ist das so ein, ist das ein Systemding oder ist das auch dann Teil dieser Entwicklung? Und natürlich dann die Gretchenfrage, wie kriegt man das hin?
Naja gut, ich meine, ich denke schon, wenn man sieht, dass jeder Rush eigentlich mit dem Abschluss abgeschlossen ist, geht es schon alles zielgerichtet in Richtung Tor, was ja auch grundsätzlich einfach mal richtig ist. So, und Zeiten dann offensiv zu generieren, ist dann eine Folge daraus. So, aber ich denke, dass die erste Marschroute immer ist eigentlich, dass man versuchen sollte, vor allen Dingen jetzt so, wenn beim Scheibengewinn, und ich meine, wie viel gute, ausgespielte 3-2, 2-1 Situationen haben wir gesehen hier. Und das muss man wirklich sagen. Was halt jetzt schade war, jetzt meinetwegen zum Beispiel gegen Mannheim, da waren noch ein paar Situationen dabei, da hätte man noch das ein oder andere Ding machen können. Dann hätte man auch den Dreier mitgenommen an der Stelle. Weil, wie gesagt, Mannheim hat brutal gewackelt und waren riesig angeschlagen. Und ich meine, so ein Tipp, machst du auch nicht jedes Mal.
Nee,
der war also in Ordnung, das Ding, dass wir haben oben, ich habe da oben gestanden und gesagt, es kann nicht wahr sein. Wie geht das? Weil der hat wieder gesehen, wo das Ding herkam, hat den Schläger irgendwo nach vorne gestrickt und dann schlug das Ding auf einmal im Winkel ein. Das ist halt dann schade, weißt du? Aber du siehst halt, wie gesagt, wie gut und konsequent halt diese Rushes eigentlich ausgespielt werden. Und wenn du da noch ein bisschen effizienter bist, dann, wie gesagt, dann bist du halt auch mal mit zwei Toren weg und dann lebt es sich auch sehr viel entspannter.
Das ist die Wahrheit. Und das ist ja eigentlich auch das Kernproblem. Also, dass du dich niemals in dieser Saison eigentlich so weit vom Gegner lösen konntest, weil du auch das Glück oft nicht hattest, mal diese zwei Dinger vorzuhaben und dann einfach zu sagen, was soll's, wir schaffen das schon. Und ich glaube, dass das ein Stück weit des Selbstverständnisses ist, wenn das einsetzt, also wir haben einen vor oder wir haben zwei vor, so what, jetzt bringen wir das Ding über die Zeit, dann hast du nochmal eine andere Situation, als wenn du immer denkst, oh, 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 was passiert noch, oh, die kommen noch und das funktioniert noch, weil da sagst du, das ist einfach eine reine Kopfsache und die blockiert dich da unten in der Kabine mit Sicherheit immer noch, weil sie im letzten Drittel nicht davon ausgehen können, selbst mit einer Führung, dass sie das Ding über die Zeit bringen können.
Man spricht viel von Glück und Pech dann auch, aber irgendwie sagt man ja immer Pech. Ist dann ja auch irgendwann so.
Ja, nee, ist aber kein Glück oder kein Pech. Ich meine, du gehst ja nicht. Grundsätzlich Nummer eins, keiner will am Tor vorbeischießen und keiner will kein Tor schießen. Das ist Blödsinn. So, aber es ist ein sehr schnelles Spiel. Es sind ein paar Gegner dabei, die auch zählen und die Torhüter sind auch nicht unbedingt blind in dieser Liga. So, und wenn ich halt jetzt gehe, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich 100% treffe. Es gibt diese Tage, wo man halt tatsächlich aus Versehen wirklich, wo alles in eine Richtung fällt, aber da gibt es nicht so viele von. Und der Rest ist halt die Konsequenz. Und die Konsequenz ist halt das, dass ich halt immer wieder diese Situation habe, diese Situation finde und sie zum Abschluss bringe. Und dann werde ich auch treffen. So, ich meine, wir kennen ja dann alle 10 Schüsse für ein Tor, 7 Schüsse für ein Tor. Ja, aber mach erstmal 7 Schüsse. Mach erstmal 8 Schüsse oder 10 Schüsse. So, wir sehen mittlerweile statistikmäßig zum Teil so aus, dass wir 19 Schüsse haben. Das heißt, wie effizient müssen wir sein? Das heißt, wir müssten eigentlich versuchen, jeden dritten, jeden vierten Schuss müssen wir zu treffen, weil dann bist du bei der nächsten Statistik, du musst mindestens 3 Tore schießen, um zu Hause zu gewinnen. Mhm. So, und dann musst du natürlich auf der anderen Seite, solltest du nicht mehr als 1 oder 2 bekommen. So, wenn du dann natürlich, wenn das alles dann zusammenpasst, ich meine, Statistik ist immer was Schönes, aber am Ende des Tages laufen Spieler halt manchmal wild. Manchmal hast du einfach, Scheibe springt verkehrt, du versuchst, du machst, du tust. Und dann geht's halt mal auf 5-5 aus und ab und zu ist es dann halt auch so, da hast du vorne, willst halt gerade nicht, obwohl du ganz viel investierst und du auch richtig gut spielst. Ja, und dann geht der Gegner, trifft halt mit allem. So, und dann kriegst du halt mal 2-3 mehr und dann gehst du trotzdem nach Hause und fragst dich, okay, gut, was ist da jetzt passiert? So, aber am Ende des Tages ist es so, du analysierst den Kram, guckst, wischst dir den Mund ab und dann geht's halt aufs nächste Spiel. Weil das lohnt sich nicht, drüber nachzudenken.
Ich habe schon mal gesagt, genau deshalb darfst du nicht 0-2 in Straubing zurücklegen. Weil wenn du 0-2 in Straubing zurücklegst, wird das kein Spiel für dich. Du musst 0-0 aus dem ersten Drittel rauskommen oder mit einer Führung.
Ja, gut, viel fehlte da jetzt auch nicht. Aber,
ja, aber du warst halt...
Es ist so und unverdient war es keinesfalls. Haben wir gerade auch schon gesagt, du kommst dann wieder ran. Das ist das Positive in der Phase, aber ja, hinten raus wird es dann doch deutlich und da fehlt einfach, ja, da fehlt diese Stabilität. Das ist einfach dieses Selbstverständnis.
Und der Kollege Pokel ist, genauso wie du es gesagt hast, ein Freund des Themas Entwicklung. Der hat sehr deutlich gesagt, ich habe am Anfang der Saison mal 2-3 Spiele mit denen gemacht und er sagte, Mirko, wir sind noch nicht in der Entwicklung so weit, guck dir unsere Spiele an, du wirst es sehen. Er hatte recht und jetzt langsam. Also, obwohl die ja gute Champions Hockey League Saison gespielt haben. Und jetzt langsam tickert es wieder mit den Ergebnissen rein. Ich glaube, sie haben jetzt 3 am Stück gewonnen. Du siehst, dass diese Entwicklung da ist. Die holen sich gerade das Selbstvertrauen. Da funktionieren wieder viele Kleinigkeiten. Die 3 Jungen sind deutlich besser nochmal integriert in die Mannschaft. Die haben auch System noch ein bisschen besser verstanden. Straubing kommt jetzt. Also, wer gedacht hat, dass die da unten im Keller bleiben, der hat sich geirrt. Ich habe noch eine Sache, weil wir wollen ja eigentlich über was anderes mit dir sprechen, nämlich über deine Mannschaft. So Entwicklung der Jungschen im Team der Roosters mit Leonard Nielek beispielsweise. Achtest du da eigentlich so ein bisschen drauf? Guckst du auch mal? Oder lässt du es bleiben, weil du weißt, da sind noch ein paar andere Jungs, die arbeiten auch als Trainer?
Nein, aber für mich ist es ja schon interessant. Es ist ja immer interessant zu sehen, okay, wie greift es, kommen die Jungs, haben die eine Chance, wie läuft's? Und ich meine, jetzt Meister Nielek sah jetzt auch gut aus, die letzten Spiele, muss ich sagen.
Das kann man nicht abstreiten.
Und dann hat er noch gut gespielt, ne?
Stimmt. Das war eine Vorlage.
Ja.
Eine perfekte von mir. Nein, aber und das freut mich. Also wie gesagt, ich freue mich für jeden Spieler, der sich da irgendwo reinbeißt. Es ist schwer genug, eine Position zu bekommen. Besonders, wie gesagt, wenn wir jetzt halt darüber reden, wieder mit Aufstieg, Abstieg und diesem ganzen deutschen Blödsinn, den wir da immer fabrizieren, weil ich meine, wenn man solche Sachen mit Wirtschaftlichkeit sieht, Spielerentwicklung, junge deutsche Spielerentwicklung für die Zukunft, weiß ich nicht, ob dann Aufstieg, Abstieg wirklich das geeignete Mittel ist, aber auch da...
Wir trinken Bier miteinander, ich zahle.
Also, ich trinke nichts.
Ja gut, wir trinken Wasser mit
das dir. Das nehme ich gerne. Das ist halt immer das Problem, was ich halt einfach so habe, weil wenn du von Tag 1 an immer irgendwo spielst, Playoffs, Pre-Playoffs erreichen, nicht gegen den Abstieg, dieses oder jenes, ich meine, der Druck ist immens groß auf alle Coaching-Stuffs. So, und dementsprechend, ja, natürlich gehst du den sicheren Weg. Ist eine ganz normale Sache und wenn du einen jungen Spieler einsetzt, ist es immer auch ein Stück weit Risiko. In der Regel, wenn du gute Jungs hast, werden sie sich entwickeln und werden zurückzahlen, aber die können auch dir schon ein bisschen Kopfschmerzen bereiten in den ersten Wochen, Monaten, wenn die Turnovers produzieren an Stellen, wo sie es vielleicht nicht sollten. Positionen verlieren, defensive Zonen und das, wie gesagt, das ist eine Form von Entwicklung, aber diese Zeit, haben wir ja gesagt, Wochenende zu Wochenende hast du ja nicht. Somit geht's dann wieder um Geduld. Wie ist die Ausrichtung im Umfeld? Wie ist die Grundphilosophie? Was ist unsere Idee? Wohin wollen wir? Und dann die Konsequenz, mit der wir das Ganze umsetzen. Und ich meine, ich freue mich immer, wie gesagt, junge Spieler, wenn sie spielen. Ich bin immer glücklich. Ich finde es auch cool, dass nach einem Jahr jetzt Manu wieder zurückgekommen ist. Und mit Spaß da wieder auf dem Eis rumläuft. Das hat mir schon ein bisschen wehgetan. Ich habe versucht, ihn nach Leipzig zu holen, weil das mir schon ein bisschen wehgetan hat, weil ich ihn halt auch sehr mag vom Typ her. Und ja, und jetzt ist es halt schön. Es ist immer schön zu sehen. Bin immer glücklich.
Das kann ich nachvollziehen. Wir müssen reden über deine Mannschaft in der DNL.
Ja.
Und eigentlich... Seid ihr im Rausch, im Ständigen? Weil ihr habt ja eigentlich jetzt nichts mehr zu gewinnen und zu verlieren. Ich wusste, ehrlicherweise, ich habe mich aufgrund vieler Dinge in diesem Sommer überhaupt nicht mit Auf- und Abstiegsregelungen in der DNL beschäftigt. Und dann sagt der Dötsch zu mir, die haben übrigens schon Klassenerhalt, wenn sie diesen Wochenende, ich sag, hast du sie nicht alle? Wir haben irgendwie Oktober. Drehst du am Teller? Guck mal, was die Welt so ist. Also ihr feiert nur noch, würde ich sagen. Ne?
Nein, nicht ganz. Aber ja, wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, also es ist schon beeindruckend, dass man nach 14 Spieltagen eigentlich schon den ersten Saisonhöhepunkt setzt und auch von Tag 1 an gezwungen ist zu gewinnen. Wir hatten das Glück, dass die Eisbären als erstes gekommen sind zu uns, und Top-Teams schlägt man am besten am Anfang der Saison, weil die brauchen immer ein bisschen enger, bis sie ins Laufen kommen. Und wir haben halt die 6 Punkte geholt, die uns dann auch am Ende dann nach Hause gebracht haben. Und dementsprechend, ja, sind wir froh, dass wir tatsächlich in der DNL 1 Top-Division, wie immer man das Kind halt jetzt letzten Endes nennen möchte, bleiben. Definitiv. Auf der anderen Seite ist es jetzt halt wieder so, jetzt spielen wir festes Viertelfinale, hat Platz 1 bis 4. Gut, wir sind jetzt mit Mannheim, Köln, Berlin, so Krefeld sah relativ gut aus in der anderen Gruppe. Ingolstadt ist sehr solide. Wird ein harter Fight, aber für uns ist es jetzt halt wichtig, uns so weit zu entwickeln, dass wir jetzt die Lücken immer wieder schließen. Spiele anfangen zu gewinnen, auch gegen Top-Mannschaften, um uns dann vorzubereiten für die Pre-Playoffs. Weil ich würde dann schon ganz gerne Viertelfinale spielen, und wenn man da dann erstmal ist, dann kann man Leute ärgern, und das ist schon Spaß. Also den Spaß möchte ich gerne vermitteln, so auch an meine Spieler. Ja.
Vielleicht noch einmal zur Erklärung, weil ich glaube, jetzt der Modus an sich nicht jedem klar ist. Ihr habt eine sogenannte Findungsrunde gespielt, mit 8 Teams, korrekt? Ja,
2 Gruppen A8.
2 Gruppen A8 Teams, wo man dann, ja, zweimal innerhalb eines Wochenendes gegen jedes Team gespielt hat.
Richtig.
Und das macht am Ende des Tages dann 14 Spiele. Und die ersten 4 haben sich dann quasi für die jetzt Top-Division. Sogenannte Top-Division qualifiziert. Minimalist Fischi ist mit seiner Mannschaft Vierter geworden, entsprechend.
Wir haben ausgerechnet, wir brauchen 3 Punkte pro Wochenende.
Ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss.
Nein, dafür, dass wir ja letztes Jahr eigentlich kurz vorm Abstieg waren, muss man ganz einfach sagen, ich bin mit der Entwicklung super zufrieden und in der kurzen Zeit auch. Spielerisch werden wir jetzt auch langsam besser. Und es ist hart genug und es ist schwierig genug, sich dann zu qualifizieren, und es nimmt auch eine Menge Druck. Und ich meine, wir haben immerhin halt Düsseldorf auch hinter uns gelassen, was, glaube ich, nicht so glücklich macht in Düsseldorf, weil haben sie auch nicht wirklich, glaube ich, mit gerechnet. Und ich glaube, dass das schon ein guter Erfolg ist für die Jungs. Ja.
Und jetzt spielst du dann eben die in der Top-Division die 8 Teams nochmal genau den Modus?
Ja, aber Doppelrunde jetzt.
Also 4x28,
genau.
28 Spiele, dann die ersten, ich glaube 6 sind dann im Viertelfinale, dann ist quasi wie eine...
Nee, die ersten 4 sind gesetzt.
Ja.
Fürs Viertelfinale, und 5-8 spielt gegen 1-4 aus der unteren Runde Pre-Playoffs. Und okay. Die sind dann auch gesetzt schon für die Top-Division. Also du hast im Endeffekt dann 12 sichere Leute in der Top-Division. 2 bleiben dann sicher drin und die anderen beiden spielen Abstiegsrunde gegen die DNL-2-Clubs.
Das heißt aber, in dieser Abstiegsrunde könnt ihr nicht mehr rein. War das Saisonziel, kann man das sagen? Oder?
Das erste, ja. Das zweite Saisonziel ist, und ich meine, jeder spielt, um zu gewinnen. Ja, ich will definitiv ins Viertelfinale, ja, und ich würde auch ganz gerne da richtig Alarm noch machen. Das werden wir aber jetzt sehen, ob wir uns da so schnell entwickeln können. Wie gesagt, die Jungs haben einen guten Job gemacht bis jetzt, aber es ist halt ein langer, steiniger Weg. Manchmal, und das ist im Nachwuchs halt auch das Schöne, funktioniert es gut. Ich meine, wir haben Ergebnisse dazwischen, wo wir am ersten Tag 6-0 verlieren, am zweiten Tag 5-3 gewinnen. Es ist halt sehr viele Hoch und Tiefs dazwischendurch. Die hohe Kunst ist jetzt halt, Konstanz reinzubringen und eine gewisse Routine in die Abläufe zu bekommen, während wir halt die ersten 14 Spieltage nur gespielt haben, um irgendwie zu gewinnen. Das muss man halt einfach auch so klar formulieren.
Wie schwer ist das für die Köpfe von so jungen Spielern, ihnen zu sagen, hör zu, wenn ihr an den ersten 14 richtig abliefert, dann ist alles gut?
Ja gut, ich meine, ich habe nie dran gezweifelt. Ich glaube, es ist immer das, wie du dich halt vorne hinstellst. Ich war von Anfang an positiv. Ich glaube, meine Mannschaft ist gut. So, wir haben sehr schnell gesehen, auch in den Vorbereitungsspielen, wo wir allerdings noch sehr viel mehr Fehler gemacht haben im taktischen Bereich, dass wir auch gegen Krefeld und die Top-Teams eigentlich mitlaufen können und dagegen halten können. Wir haben relativ zügig auch gesehen, dass Kaufbeuren in Top-Besetzung durchaus schlagbar ist für uns, auch wenn wir die Ergebnisse da noch nicht so gebracht haben zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend arbeiten wir halt konsequent einfach weiter. Ich meine, wir haben unseren Rhythmus, was wir an welchen Tagen machen, wo wir uns da weiterentwickeln wollen, und den ziehen wir stumpf durch. Und wenn wir das gut machen und wenn wir uns mit dem Spiel beschäftigen, und das ist halt immer das Hauptproblem, ne? Ich meine, wir spielen alle immer gerne Eishockey und wir machen das gerne, aber ist halt auch ein bisschen wie Schule, ne? Ich muss mich halt auch mal hinsetzen und meine Clips angucken und ich muss mich mit dem Spiel auseinandersetzen, mit meinen Aufgaben, die ich habe und. Und da sind wir noch nicht ganz so weit. Da sind ein paar weiter, ein paar noch nicht ganz so weit, aber wir gehen in die richtige Richtung. Wir müssen halt verstehen, dass es mehr ist als nur halt, ich komme dann mal 2 Stunden vorher, mach mal ein bisschen Krafttraining, gehe aufs Eis und dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist nicht genug. Also ich muss mich mit dem Spiel beschäftigen, mit meiner Position beschäftigen, mit dem, was ich zu tun und zu lassen habe. Und diese Sensibilität müssen wir halt jetzt entwickeln.
An 28 Spieltagen, die diese gesamte Runde hat, bis zum Beginn der Pre-Playoffs, du hast es gerade gesagt, eigentlich ja eine, wenn man diesen Schritt schon geschafft hat nach den 14 Spieltagen, eine unglaublich komfortable Situation für diese Mannschaft im Hinblick auf ihre Entwicklungschance, die sie tatsächlich hat, auch jedes einzelnen Spielers. Du hast vorhin erzählt, dass du auch versuchst, schon ein paar aus der Mannschaft runter jetzt mal hochzuziehen, mal zu gucken, was geht.
Ja, es ist ja für alle wichtig. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja die Kooperation mit den Oberligisten. Wird Zeit, dass die Jungs da auch ein bisschen Seniorenhockey schnuppern. Es ist ein größerer Schritt, als man denkt. Jeder sagt immer, oh, Oberliga, kann jeder spielen. Nein, leider nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, ein Stück weit. Die Top-Teams sind schon sehr stark besetzt. Und wenn man überlegt, dass mittlerweile die Gehälter da auch auf Zweitliganiveau sind, weiß man auch, welche Spieler sich mittlerweile in die Oberliga ziehen. Und dementsprechend ist es halt sehr, sehr wichtig, dass auch die Jungs mit Förderlizenzen, die ausgestattet sind, auch diese Möglichkeit bekommen, da zu spielen. Was dann natürlich für mich wieder die Tür aufmacht, dass ich U17-Spieler hochziehen kann, ihnen Eiszeiten bei mir geben kann, sie nach und nach dran gewöhnen kann, wie es halt bei uns so ist zu spielen, was wir so haben wollen. Und ist allgemein für die Entwicklung jetzt schon gut, dass wir diese Möglichkeit haben, weil zumal auch die U17 oben drin spielt, mit ein bisschen Schützenhilfe, aber ist trotzdem sehr, sehr gut. Wir sind sehr glücklich darüber, dass das geklappt hat. Und deshalb geht's halt da genauso weiter. Alles, was ich jetzt rausziehe, kann halt dann von der U15 wieder gezogen werden und dann können wir jetzt tatsächlich unsere Spieler der Endjahrgänge schon noch ein bisschen besser pushen an der Stelle.
Wenn du generell auf die Entwicklung schaust, du hast es gerade gesagt, Oberliga, Gehälter wie in der zweiten Liga. Ich muss sagen, ich habe ewig und 3 Tage zwar mal ein Zweitligaspiel zwischendrin gesehen, aber nie mehr ein Oberligaspiel. Du hast auch gerade nochmal diese Lücke beschrieben zwischen, ich bin zwar ein U20-Spieler, wahrscheinlich auch ziemlich erfolgreich, aber bis ich in den Seniorenbereich komme, und wir diskutieren immer wieder darüber, wie groß ist denn eigentlich noch dieses Delta?
Riesig. Gigantisch. Besonders wie gesagt, wir reden ja jetzt davon, das hört sich jetzt wieder blöd an.
Versuch einfach mal, wir machen schlechten Scherz drüber und
gut. Ich hatte mal einen Arbeitsplatz, da haben wir es dann geschafft, im Schnitt irgendwo knapp 3 Spieler pro Jahrgang in die DEL2 oder die DEL zu bringen. Aber mein Kader bestand aus 24 Nationalspielern. Wenn nicht sogar 27 zum Teil. Also auf jeden Fall Wahnsinn. Ähnlich wie es heute auch noch ist. So Köln vergleichbar. Mhm. Oder jetzt halt Mannheim in dem Fall. So, und wenn wir jetzt hier sind, wir haben gute Jungs, wir haben sehr, sehr gute Jungs. Wir haben auch Jungs, die vielleicht mit einer bisschen anderen Lobby auch eine Chance hätten, vielleicht auch Nationalmannschaft oder erweiterter Kader zu spielen. Doch wenn du überlegst, dass ich immer 8, 9 Spieler in dem Jahrgang hatte, weißt du auch, wie viel durchgefallen sind. Obwohl sie in ihrer Altersklasse auf wirklich hohem Niveau sind. Und dann kommt halt wieder das, okay, wer hat die Möglichkeit, tatsächlich mit jungen Leuten zu arbeiten, dann konsequent. Und dann geht's aber auch wieder los, dass du halt viele Spieler, wenn sie sich dann entwickelt haben, verlieren. Das heißt, du wirst dann irgendwann 23, dann fällst du aus der U23-Regel raus und dann bist du auf einmal Zweitligaspieler. Aber da gibt's dann auch nochmal eine U23, U21-Regelung und jetzt gibt's ja auch wieder eine U23-Regelung für die Oberliga. Das heißt, irgendwann fällt halt alles aus der DNL raus. Die DNL als U20-Liga zu bezeichnen, ist für mich ein Hohn. U18 mit Overage oder U19-Liga, aber
weil du hast die Besten keine, sowieso schon oben sind, ne?
Ja, es sind so unbedingt immer die Besten, die halt in dem Moment, man muss ja auch sehen, wie sich die Besten jetzt verschoben haben.
Okay, du sagst also die Besten und die, die größte Lobby haben.
Ich sag, dass das die Besten sind in dem Altersbereich, aber die Sache ist halt, was ist die Besten? Es gab Zeiten, wo die Besten dann gespielt haben und oben gespielt haben. Das waren dann aber 70, 80 Punkte Spieler plus in der DNL. Mittlerweile kriegen wir mit 30, 40 Punkten Förderlizenzverträge für 3 Jahre, damit wir uns die Rechte sichern und dann schieben wir die Kinder von A nach B nach C. Die Zeit ist halt so. Das ist jetzt komplett wertungsfrei an der ganzen Stelle. Das ist halt das System, was jetzt herrscht. Aber wir müssen halt die Jungs anders drauf vorbereiten, weil eine Förderlizenz zu haben bedeutet nicht, dass ich irgendwann eine Karriere habe und ist auch ganz, ganz weit davon entfernt, dass ich da durchkomme. Und dementsprechend muss ich halt verstehen, was ich leisten muss und wie viel Arbeit ich investieren muss. Und in dem Moment, wo ich halt aus dem geschützten Bereich des Nachwuchses raus bin, muss man halt einfach sagen, okay, wenn ich jetzt halt erste Mannschaft irgendwo trainiere, dann habe ich meine Stunde Kraft, dann habe ich meine Stunde Eis. So, aber für 18-Jährigen, 19-Jährigen sind wir da halt mal eben eine Eiszeit kurz, wenigstens am Tag. Und da muss man halt dann sehen, wie kann ich das kompensieren? Und es liegt halt sehr viel dann daran, dass halt Spieler viel alleine machen müssen. Aber das Profileben ist halt auch schön. Und sie vergleichen sich dann mit Leuten, die jahrzehntelang wirklich brutale Arbeit geleistet haben, um da zu sein, wo sie sind, die jetzt halt 26, 27, 28 oder zum Teil 34 Jahre sind. Und ja, die kommen in den Kraftraum, denen, aber die haben auch ihren Körper schon dreimal durch den Schredder gejagt. So, dementsprechend musst du.
Das ist ein sehr, sehr guter Begriff für das, was da passiert.
Ja, und dementsprechend musst du halt einfach auch sagen, okay, Jungs, das ist der falsche Vergleich. Und wir orientieren uns dann daran, nicht an dem Spieler, der er war in dem Alter, wo ich jetzt bin, sondern dem Spieler, der jetzt dann ist, weil er halt einfach auf der Rolle sitzt oder beim Physio mit dem Kaffee in der Hand, damit er seine Knochen überhaupt bewegen kann, danach aufs Fahrrad geht, in der Hoffnung, dass die Muskulatur warm wird, dann nochmal zum Dehnen geht, damit er schmerzfrei 60 Minuten Eis machen kann. Aber das ist ja eine andere Situation für einen 34-, 37-Jährigen, wie jetzt im Endeffekt für einen 18-, 19-Jährigen. So, und das verstehen wir halt nicht. Wir orientieren uns ja dann gerne daran, was so cool ist.
Wer ist wir? Die jungen Spieler?
Ja.
Oder einige junge Spieler?
Einige junge Spieler. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber die sind dann Ausnahmen ihr Leben lang. Aber um die Ausnahmen geht's nicht. Wir reden nicht über die Ausnahmen. Weil wir können uns nicht schmücken, dass wir mal Ausnahmen bewegt haben. Und es ist im Endeffekt so der Schnitt, die Qualität in der gesamten Mannschaft, wenn das Niveau hoch genug ist und das Verständnis hoch genug ist, das spricht dann für die Qualität der Arbeit. Nicht die 2, 3, die du irgendwann mal in deinem Leben hattest, die over the top waren, weil die waren eh over the top. Da kannst du nichts zu.
Also wir reden nicht
über Seite zum Beispiel.
Wir reden nicht über, wollte gerade Seider,
Moritz
oder sowas.
Stütze,
das ist genau, das ist eine andere Liga.
Hast du denn den
tatsächlichen Eindruck, dass diejenigen, die sich im Nachwuchsbereich, denen das schon klar wird, dass die tatsächlich eine höhere Chance auf eine Karriere haben?
Ja,
rechnet ihr das auch statistisch aus oder ist es einfach nur
das spannend zu sehen. Wahrnehmung? Nein, das wäre spannend zu sehen. Ich glaube aber, dass man das ohne Probleme auch feststellen kann. Weil jedes Talent, die auch ein bisschen entspannter unterwegs waren, lernen sehr, sehr schnell dann, dass sie arbeiten müssen. Und das sieht man recht zügig. So, und die Jungs, die jetzt durchgekommen sind, und wie gesagt, es geht nicht unbedingt nur um die NHL, sondern halt auch hier jetzt dann Nationalspieler geworden sind und, sieht man halt einfach, dass sie halt sehr früh schon erwachsen waren. Und das müssen wir halt lernen. Ich meine, Mo Seider ist durch die Tür gekommen und war erwachsen. Was soll ich sagen? Und ich habe schon mal gesagt, ich meine, Dreisattel-Kahun, die beiden haben wahrscheinlich schon mit 16 mehr Hockey-Videos gesehen als ich bis heute. So, die haben sich halt mit dem Spiel beschäftigt, die haben sich halt damit auseinandergesetzt. So, und dann gab's halt andere Jungs, die mussten halt härter dafür arbeiten und haben halt den längeren Weg gewählt, aber wussten halt, dass sie, wenn sie weiter hart arbeiten, halt da auch durchkommen.
Ich habe gestern, gab's ja diese beiden Wirtschaftsmeetings in Berlin. Jetzt reden wir ganz kurz über hohe Politik und sprechen es runter auf Iserlohner Eishockey. Sagte einer der Wirtschaftsvertreter hinterher in einem Pressegespräch, die Bereitschaft zu arbeiten in Deutschland muss wieder wachsen. Da klingeln mir so ein bisschen die Ohren, weil man ja immer sagt, von wegen, es gibt eine Generation, die setzt auch vor allen Dingen auf Leben, auf Genießen. Spürt ihr das eigentlich auch im Nachwuchs oder ist es eine andere Welt?
Nein, aber es ist ja, das ist aber doch immer schon das Gleiche gewesen. Es ist ja jetzt nicht irgendwo Raketentechnik, die da formuliert wurde. Es ist ja im Endeffekt klar, dass der Sport im Endeffekt ein Spiegelbild ist von dem, was in der richtigen Leben mal so plump ausgedrückt passiert. Und wenn ich nicht in der Lage bin, hier mit Situationen umzugehen, mit Leuten umzugehen, Streitigkeiten zu legen, sich zusammenzuraffen, sich selber zu motivieren, selber zu arbeiten, im Sport tut's nicht so weh, im Nachwuchs. Da kriege ich mal ein Schiff nicht, da sitze ich draußen und ich habe vielleicht keine Karriere, aber ich habe ja immer noch Schule, ich habe Universität, ich habe noch andere Möglichkeiten, ich habe andere Interessen. Da falle ich relativ weich, wenn ich im Sport da irgendwo die Dinge ausprobiere und meinen Weg dann versuche zu finden. Und ich meine, die Parallelen sind ja egal überall gleich, muss man ganz einfach sagen. So wie du bist in deinem normalen Leben, bist du halt auch letzten Endes dann als Sportler. Und das ist halt eine ganz normale Geschichte. Ich meine, da gibt's auch ohne Ende schon Studien drüber. Das ist jetzt nicht wirklich was jetzt überraschend ist. Das heißt, wenn ich halt es nicht schaffe, mich hier zu motivieren, oder besseres Beispiel ist umgekehrt. Ich durfte mal referieren bei einer Bankenzusammenführung in Heidelberg. Und da gab es dann einen Fußballjungen von einem der Vorstände, der ist dann nach Hoffenheim gegangen. Da haben sie mir aber gesagt, ja, aber Schule und so, das ist nicht so, Mathe und so, da hat er keinen Bock, da will er sich nicht so mit auseinandersetzen. Und ich habe halt gesagt, okay, gut, jetzt in Hoffenheim wird sein Mathe der nächste Gegenspieler sein. Und es geht jetzt nicht darum, dass man halt immer überall in der Schule oder sonst erst so eine Eins haben muss oder sonst irgendwas, aber man muss einen Weg finden, mit der Situation umzugehen und halt das Bestmögliche dabei rauszuholen. Und wenn jetzt halt dein Gegenspieler auf einmal dein Mathe ist, weil er halt vielleicht noch einen Schritt schneller ist, weil er robuster ist, weil er ein Stück weit weiter ist von der Entwicklung oder genauso gut ist, aber halt genau verstanden hat, okay, ich kann den niederarbeiten, und der andere sagt, okay, gut, scheiße, der Typ ist mein Mathe, ja, da gehe ich lieber, versuche ich den leichteren Weg, da gehe ich lieber drumherum, wird er nicht bestehen können. Ich habe gewettet mit dem guten Mann.
Hast du dich gleich mal beliebt gemacht
auf der Veranstaltung. Ja, aber das war mein Job, das war tatsächlich mein Job. Die haben gesagt, okay, du darfst provozieren in deinen Aussagen. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich bei solchen Dingen dann referiere. Und habe gesagt, okay, gut, wetten wir. Um eine Kiste Wein haben wir dann gewettet. Ich habe sie bekommen nach 4 Monaten, weil sein Sohn wieder zurück war in dem Dorfverein. Was ich schade finde, aber was halt ein Stück weit halt vorhersehbar ist. Und wie gesagt, es ist halt, es gibt so viele Parallelen, Teamzusammenstellungen und. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst, warum halt auch jetzt Jürgen Klopp zum Beispiel in irgendwelchen Großunternehmen spricht, wie er denkt über Führung, wie er über verschiedene andere Dinge denkt. Die Parallelen sind einfach da, und das Sport ist halt der einfachste Weg, Dinge zu lernen, weil es tut nicht ganz so weh. Weil später im Leben, wenn ich halt nicht bereit bin zu arbeiten oder nicht lösungsorientiert arbeite und ich gehe halt den Leuten einfach nur auf den Zeiger, weil ich wie eine Diva rumhüpfe, dann ist die Sache halt erledigt. dann find mal einen Job, wenn du erstmal verbrannt bist. Und im Sport ist es so, okay, gut, der ist noch jung, gibt's einen auf den Deckel, versuchen wir es wieder. Vielleicht lernt er.
Ist es nicht erschreckend für dich manchmal, dass du das so deutlich eigentlich weißt und damit auch manchmal, also wahrscheinlich ist deine Quote auch nicht bei 100%, aber in 80% oder 70% der Fällen weißt, Busche, du kannst dich hier abrackern, wie du willst, aber wenn du das und das nicht änderst, wird es nie was werden, da kannst du träumen, wie du willst.
Aber darum geht's nicht. Es geht darum, und das ist immer so, ich meine, mir hat man mit 18, 17 auch gesagt, okay, das wird nichts, aber ich wollte es probieren. So, und wenn ich dann halt nicht durchkomme, dann ist es okay. Wenn ich alles gegeben habe für etwas und ich schaff's dann nicht final, mein Top-Ziel zu erreichen, ist es okay, dann habe ich mir aber auch nichts vorzuwerfen. Viel schlimmer finde ich die, die nicht alles versucht haben und dann im Nachhinein dann anfangen mit, tut mir aber leid, und hätte ich da mal, nein, du kannst die Zeit nicht wieder zurückdrehen. Das ist einfach nicht möglich. Und deshalb will ich einfach nur, weil es Lehre fürs Leben, Sport, wenn ich jetzt wirklich alles tue dafür, das Höchstmögliche zu erreichen, dann habe ich alles probiert. Ich kann nicht beeinflussen, habe ich Fast-Twitch-Muskulatur, bin ich halt gut, habe ich früh genug angefangen, so mit kognitiven Sachen zu arbeiten, erkenne ich Situationen gut, wie ist meine Ausbildung, wie ist halt so ein bisschen auch meine Veranlagung, das kann ich nicht beeinflussen, ich kann nur meine Arbeit beeinflussen und wenn ich die zu 100% durchgehend geleistet habe, am Ende des Tages, ist es komplett egal, ob ich jetzt Profisportler werde oder nicht, ich habe was gelernt für mein Leben. Und das wird mir helfen. Es gibt ganz viele super Beispiele. Ich habe immer ganz gerne Andi Meier, und Kollege Lang wieder,
ja,
Riesenkarrieren außerhalb gemacht vom Sport, haben ihr Studium gemacht, haben andere Wege gefunden, sind fokussiert, sind strukturiert, haben ihren Weg gemacht, sind für mich super Beispiele, die im Sport sehr, sehr weit gekommen sind, dann aber irgendwann gemerkt haben, okay, gut, ist nicht final so das, was halt jetzt für mich wohl der Weg ist. Und dann haben sie halt die Biege gemacht und hatten aber trotzdem alles, was sie getan haben, in das investiert. Und dann hat man sich auch keine Vorwürfe zu machen. Und das ist halt das, was jeder verstehen muss. Es wird nicht jeder Profi, nein, wird er nicht. Aber ich muss alles dafür tun. Und wenn ich alles dafür getan habe, ist es auch okay. Aber es ist nicht okay, wenn ich nicht alles dafür getan habe und dann anfange zu lamentieren. Weil ich kann auch mit Leuten leben, die sagen, pass auf, ich war halt eine faule Sau, ne? Die, ja, gibt's auch, aber das ist auch kein Problem. Weil die kommen auch gut durchs Leben und die finden das auch, finden auch ihren Weg. Aber die haben dann auch irgendwann die Ehrlichkeit gehabt, zu sich selber zu sagen, nee.
An der Stelle hätte ich es vielleicht anders machen
können. Hätte ich machen sollen und sie machen es dann halt anders in ihrem neuen Leben.
Ist das jetzt auch so ein bisschen eine Beschreibung des Weges, den ihr jetzt gehen müsst, im Hinblick auf die Mannschaft tatsächlich, diese 28 Spiele bis zum nächsten Höhepunkt?
Ja, wir müssen halt wachsen, menschlich. Ist halt einfach so. Wir müssen erwachsen werden. Das ist halt das Ziel. Wir müssen halt anfangen, Dinge zu verstehen, uns mit Dingen auseinanderzusetzen und auch untereinander. Ich meine, jeder kennt heutzutage die Kommunikationskultur. Ey, Pro, Penner, Depp.
Das sage ich nie zu Felix.
Also das so ist
Quatsch, du sagst es nur zu mir.
Ich bin mir ziemlich
wenn sicher,
dass wir das sogar auf Band haben.
Wenn ich aber zielgerichtet in irgendeiner Form arbeiten will, dann muss ich mich halt auch tatsächlich dann auch mit meinem Gegenüber auseinandersetzen. So, ich kann ja nicht sagen, ja, du machst dieses, du machst jenes und dann sagt der, ja gut, aber ich habe in dem Moment gesehen, dass du hättest vielleicht da und dann beschimpfe ich den Direktor, vielleicht hat er aber auch recht. Vielleicht muss ich mich dann einfach kurz hinsetzen und sagen, okay, ich habe die Situation so gesehen, wie sieht's aus, tralala, gut, klappst auf den Hintern und weiter geht's. Ne, das ist halt
viel wichtiger Faktor.
Weiter. Ja, das ist wir haben 12.30 Uhr Trainersitzung.
Er versucht gerade nochmal eben zu signalisieren, er kommt gleich, weil wir ihn zu lange aufhalten.
Nein, das stimmt nicht. Ich finde das immer ein bisschen erschreckend, weil ich habe sogar an der Wand stehen. Aber okay, gut. Anderes Thema.
Wann beginnen Playoffs? Hast du einen Termin im Kopf?
Nee, habe ich nicht. Aber das interessiert mich jetzt auch nicht.
Gut.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konzentriere mich jetzt einfach Woche für Woche. Sehe zu, dass wir uns weiterentwickeln. Ich werde jetzt versuchen mit Marian zusammen, mit dem Krafttrainer, wir wollen anfangen, eine zweite Vorbereitungsphase einzuschieben. Ich werde jetzt im körperlichen Bereich dann sehen, dass wir halt ein bisschen mehr Gas geben, dass wir halt im Sommer halt auch höhere Ladungen gehen können. Wir sind da noch ein bisschen hinten dran, was so Standards angeht. Jetzt national, international noch mal ein bisschen weiter, aber auch national. Da müssen wir ein bisschen die Lücke schließen und die Zeit kann ich jetzt gut nutzen. Ich würde jetzt gerne eine zweite Vorbereitungsphase machen, so bis Ende Januar nochmal, dass die Jungs da noch ein bisschen was draufpacken können. Zudem kommt dann dazu, wenn ich müde bin, Konzentration, Spielen unter Müdigkeit, ist dann auch wieder eine Vorbereitung in Richtung dann Playoffs, wenn ich halt die Spiele hintereinander getaktet habe, weil dann muss ich eine andere Form von Konzentration haben, muss ein bisschen anders spielen, wir können ein bisschen experimenteller sein, wir haben es jetzt schon angefangen am zweiten Tag gegen Ingolstadt, wir sind zugefahren, aber erst Mitte offensive Zone und haben dann halt versucht, mehr oder weniger da schon in der neutralen Zone fast Mann gegen Mann zu spielen und die Leute direkt voll rauszunehmen, damit wir halt die Turnovers produzieren, haben wir sehr, sehr gut gemacht für gewisse Phasen und wie gesagt, das sind so die Dinge, wenn wir das optimieren können, wenn wir müde sind, wenn wir platt sind und wenn wir da unsere Fehler minimieren, dann sieht das auch ganz gut aus, wenn wir wieder frisch sind.
Das glaube ich. Was sollten die Fans, die tatsächlich, und es gibt ja glücklicherweise in Iserlohn ein paar, die ab und zu auch mal zu einem U20 DNL-Spiel kommen, welche Partien sollten sie nicht verpassen? Erst wieder ab Januar, wenn du deine Vorbereitung abgeschlossen hast, oder welchen Gegner lohnt es sich tatsächlich mal anzuschauen, um sich echt mal ein Bild zu machen über euer Niveau und über das
des Gegners? Es gibt, Berlin kommt jetzt heute und
Morgen. Genau, also am Tag der Erscheinung dieses Podcasts
ist das geschehen.
Geht ihr mal nicht zum Halloween feiern, sondern ihr geht mal in die Eisspur.
Moment, kann man beides machen, weil ihr komischerweise also am Donnerstag um 15.30 Uhr gegen Berlin spielt.
Echt?
Also,
ja.
Wer da Frühfeierabend hat, kann vorbeikommen. Okay. Und
ja, dann geht alles.
Heute, Mittwoch am Aufnahmetag, genau, 19 Uhr, da bringt es wenig, die Leute darauf hinzuweisen, weil das ist morgen erscheint.
Nee, aber das ist halt, aber wie gesagt, und dann gute Mannheim ist immer sehr, sehr ist sehenswert, ist eine brutal gute, kompakte Mannschaft. Köln wird gut aussehen, Krefeld wird ein hoffentlich enges, gutes Spiel werden. Also ich glaube, dass in dieser Runde für uns kein Spiel einfach ist und dass es schon interessant ist zu sehen. Und ich habe sehr viel Freude daran, wenn wir wirklich hart arbeiten für unsere Ergebnisse. Und das macht mich dann auch glücklich, wenn ich halt, auch wenn ich dann kurzfristig nicht so happy bin, wenn ich verliere, kann ich immer noch nicht verlieren. Das ist halt irgendwie so ein Ding, da kann ich mich einfach nicht mit anfreunden. Aber am Ende des Tages macht es mich immer froh, wenn ich sehe, okay, gut, das, was wir versuchen umzusetzen oder was wir versuchen zu vermitteln, kommt auch im Spiel an, weil das ist immer was anderes. Manchmal sehen die Trainingseinheiten überragend aus und dann siehst du die gleiche Situation im Spiel und der Transfer klappt noch nicht. Also sprich, die Wiederholungszahlen waren noch nicht hoch genug, es ist noch nicht automatisiert und das ist halt dann schon wieder eine spannende Kiste.
Spannend war es auch einmal mehr, dich in diesem wunderbaren Podcast zu genießen.
Was eine Abmoderation.
Er hat schon, das muss man sagen, ja auch ein paar Lebensweisheiten, die dem allgemein interessierten Eishockey-Fan doch nochmal ein bisschen was Tiefsinniges.
Der alte graue Mann.
Wir kommen alle langsam in das Alter.
Und auch in Bezug auf unser DL-Team kann man ja mit einem positiven Input von Fischi rausgehen.
Das stimmt, definitiv.
Auf jeden Fall.
Fischi, danke fürs Dasein.
Danke, dass ich da sein durfte.
Kurz kaum abwarten. Danke dir.
Ja, das war der Fischi bei uns im Podcast. Wir haben wieder zu lange mit ihm gequatscht.
Wir haben es ja angekündigt, dass es ausartet.
Ja, in der Tat. Aber was sollen wir tun, wenn es so ist? Es war einfach ein gutes Gespräch.
Ja.
Und deshalb nächste Woche mal ein ganz anderer Blick hinter die Roosters-Kulissen. Unter anderem. Wir müssen noch überlegen, wie wir den Sportteil füllen.
Das sollten wir dann anhand der aktuellen Ergebnisse des Wochenendes machen, aber da mache ich mir auch wenig.
Und wir haben nächste Woche, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, einen nagelneuen Sponsor im Team.
Ah.
Ja.
Aber jetzt spielen wir nochmal den alten.
Ich
würde niemand sagen alt, ich würde sagen etabliert, selbstverständlich und bewährt.
Wir freuen uns darüber, dass ICOM und Frank Binz uns eine Zeit begleitet haben. Es war klar, dass sie das nicht ständig tun würden. Sagen da nochmal an der Stelle vielen Dank bei ICOM und dem ganzen Team. Aber
wir spielen trotzdem den anderen jetzt.
Wir spielen trotzdem den anderen, weil wir haben ja immer zwei mega geile Sponsoren. Und der bleibt der allerdings dran. Immer bei uns.
Das heißt, wir hätten uns eigentlich letzte Woche schon verabschieden müssen.
Aber das habe ich vergessen als Dankeschön, aber wir freuen uns trotzdem auch auf den neuen. Genau. Es wird ihn erreichen, denke ich.
Wollte ich sagen.
Und wir wissen schon, dass es hilfreich ist.
Jetzt haben wir nochmal ein bisschen lustiges.
Genau, ich hole die Gitarre raus wieder und dann geht's gleich los.
Auf geht's.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Er findet so lustig diese Vorstellung der Dutch, dass ich hier sitze und das mit einer Klampfe aufgenommen habe.
Ich weiß nicht, woran du das definierst, so als ob ich jetzt mich hier vor.
Immer wenn wieder, ich dieses, diese...
Ja, dann gucke ich weg, weil ich kann ja, das Fremdschämen pur ist das.
Tschüss Felix.
Tschüss Mirko. Tschüss Felix, wir müssen jetzt eigentlich mal...
Ja, wir müssen es eigentlich andersrum machen, ist egal.
Ist nicht schlimm.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.